Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn.
Im Herzen der Bauer die Rösslein einspannt. Dieser Spruch ist zwar immer noch sehr bekannt, aber heute wohl nicht mehr wirklich zutreffend. Heute ist es eher so, dass Bäuerinnen und Bauern ihren Traktor rausholen, um im Frühjahr sich dann auf den Anbau vorzubereiten. Wir in der Gewinnredaktion haben das jetzt zum Anlass genommen, im März uns mit einem Unternehmen auseinanderzusetzen, an dem man bei diesem Thema wohl kaum vorbeikommt. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Gewinn-Podcast. Mein Name ist Martin Meyer. Ich bin Redakteur bei Gewinn und in meiner Freizeit bin ich auch Hobbylandwirt und deshalb freue ich mich schon besonders auf dieses Thema, das wir heute besprechen werden. Bei mir im Studio darf ich begrüßen meinen Kollegen Hans-Jörg Bruckberger. Servus Hans-Jörg, welche Aktie des Monats hast du uns dieses Mal mitgebracht?
Ja, hallo. Es geht diesmal um das US-Unternehmen Deere & Company, bekannt für die Traktorenmarke John Deere.
Okay, sehr spannend. Bevor wir jetzt aber gleich ins Detail gehen und über diese Aktie sprechen, möchte ich an dieser Stelle noch betonen, dass es sich bei diesem Podcast um keine Kaufempfehlung handelt und dieser Podcast auch keine Anlageberatung ersetzen kann. Hans-Jörg, Deere & Company, warum besprechen wir diese Aktie gerade jetzt?
Naja, wie du schon gesagt hast, passt es von der Jahreszeit jetzt ganz gut, aber natürlich geht es nicht nur darum. Das ist eine Aktie, auf die ich immer wieder gestoßen bin in meiner täglichen Arbeit und Recherche. Immer wieder sind mir die aufgefallen aus verschiedensten Gründen. Zuletzt im Übrigen auch rund um diese diversen Bauernproteste in Europa. Da hat man in den Nachrichten die Bilder davon gesehen und da ist mir zumindest immer ins Auge gestoßen, diese grünen Traktoren mit den auffällig gelben Felgen. Das ist eben das Paradeprodukt von Deere & Company. Und übrigens ist das der weltgrößte Hersteller von Traktoren und Landmaschinen. Das Unternehmen wurde, kurz zur Geschichte, 1837 von einem gewissen John Deere eben gegründet. Der war ein Hufschmied und hat den ersten selbstreinigenden Stahlpflug entwickelt, nur so nebenbei. 1918, also nach dem Ersten Weltkrieg, ist man dann ins Traktorengeschäft eingestiegen. Und heute ist das eben ein Riesenkonzern, der eben unter Deere & Company firmiert und an der Börse notiert. Und das Unternehmen ist in 160 Ländern weltweit aktiv und setzt heute etwa 50 Milliarden US-Dollar um. Die Produktpalette umfasst neben Traktoren auch Mähdrescher und diverse Gartengeräte und auch Baumaschinen. Zudem bietet der Konzern auch Wartungs- und Reparaturdienstleistungen an, was insofern interessant ist, wenn man dadurch einerseits natürlich zusätzliche Einnahmen lukriert, gleichzeitig aber auch die Kunden stark an sich bindet. Muss man fairerweise auch sagen, mancherorts sorgt das auch für Kritik, weil die Bauern, also die Landwirte halt dann nicht mehr so viel selbst reparieren können. Aber das ist ja, glaube ich, ein Trend, der in vielen Branchen und Bereichen so ist. Teilweise auch in der Autoindustrie kann man auch nicht mehr so leicht selbst Hand anlegen.
Ja, das habe ich auch schon von anderen Traktormarken gehört, dass man da einen Softwaretechniker braucht, wenn der Traktor mal nicht funktioniert. Gut, aber wie läuft denn das Geschäft bei Deere & Company?
Naja, das Geschäftsjahr 2023, das ja schon hinter uns liegt, war höchst erfolgreich. Da wurde der Nettogewinn um mehr als 40% gesteigert auf gut 10 Milliarden Dollar. Und ganz interessant, es errechnet sich also in Relation auf den Umsatz eine Nettomarge von rund 18%. Also das ist ein Wert, den sich manch ein Industriekonzern auf Bruttobasis wünschen würde. Da sieht man schon, dass das ein sehr lukratives Geschäft ist. Vor allem aber zeigt sich, dass die Landwirtschaft sich ein Stück weit von der Gesamtwirtschaft abkoppelt oder irgendwo ein Stück weit isoliert ist, was für Anleger halt zusätzlich interessant ist. Grundsätzlich muss man wissen, die Landwirtschaft ist weniger nachfragegetrieben, sondern mehr angebotsgetrieben. Und das heißt, die Preise entwickeln sich eben eher durchs Angebot und damit stark auch vom Wetter abhängig. Also die Preise für Mais, Weizen oder Sojabohnen hängen stark von den klimatischen Bedingungen ab, also davon, wie üppig die Ernte ausfällt. Und danach richtet sich dann auch das Einkommen der Landwirte. Und in den vergangenen Jahren gab es eben starke Preisanstiege und deshalb gute Einkommen der landwirtschaftlichen Betriebe. Und die haben dann halt viel investiert, um ältere Maschinen zu ersetzen.
Gut, das war jetzt ein Blick zurück, aber an der Börse wird ja immer die Zukunft gehandelt, wie du auch weißt. Daher meine Frage, wie schauen denn die Prognosen aus?
Ja, also leider deutlich schlechter. Aktuell stehen die Zeichen nämlich eindeutig auf Sinkflug. Der milde und feuchte Winter in vielen Regionen hat eben die Ernte begünstigt, beispielsweise die Weizenernte im Schwarzmeerbecken. Hier besteht wegen eines hohen Angebots aus Russland und der Ukraine jetzt enormer Preisdruck. Und was ich vorher angesprochen habe, geht halt jetzt ins Gegenteil über. Die Budgets der Landwirte sinken und ja, auch muss man sagen, kommen die gestiegenen Zinsen auch noch ein bisschen als Spielverderber dazu, weil dadurch entstehen hohe Kreditkosten und das ist jetzt nicht unbedingt ein Umfeld, in dem man in neue Maschinen und Ausrüstung investiert. Und prompt wird in der ganzen Branche auch ein Rückgang des Geschäfts erwartet. Und gerade Tier hat erst kürzlich sogar eine Gewinnwarnung aussprechen müssen. Also für 2024 rechnet man jetzt nur noch mit einem Nettogewinn von höchstens 7,75 Milliarden Dollar. Zuvor war das die Untergrenze der Prognose und es hat so ausgesehen, als wären durchaus 8 Milliarden Dollar drin. Nichtsdestotrotz ist die langfristige Wachstumsstory aber intakt und sehr spannend.
Aber inwiefern kann das eine Wachstumsstory sein, was du da beschreibst?
Naja, grundsätzlich steigt ja die Nachfrage nach Nahrungsmitteln schon allein aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung. Also das ist sozusagen dieses Wachstum ja programmiert. Noch dazu, wo Schwellenländer ja auch dann mehr, also sozusagen der Wohlstand steigt. Apropos Schwellenländer, das ist der nächste Punkt. Dort besteht offensichtlich noch Aufholbedarf an maschineller Ausrüstung. Also ich habe mir angeschaut, die jüngsten verfügbaren Daten der Weltbank bzw. der UN und daraus ergibt sich eine, zum Beispiel in Europa, also in der EU, kommen auf 1000 Einwohner etwa 22 Traktoren. Im G7-Schnitt sind es 17 Traktoren. In den Emerging Markets hingegen nur 8,1 Traktoren und in Südasien und China ist es nicht einmal ein einziger Traktor pro 1000 Einwohner. Und das gleiche Bild zeigt sich auch bei einer anderen Kennzahl, nämlich der Zahl der Traktoren je 100 Quadratkilometer Agrarland. Da liegen wir weltweit bei 200. In Österreich sind es übrigens sogar deutlich über 2000 und in Südasien aber nur rund 98. Und diese Zahlen dokumentieren schon einmal sozusagen immenses Wachstum, wenn die nur diese Länder nur annähernd sozusagen aufholen zu den westlichen Standards. Aber die meiner Meinung nach wohl spannendste Wachstumsstory ergibt sich aus dem technischen Fortschritt, denn wie sich zeigt, schreitet auch in der Landwirtschaft die Digitalisierung stark voran. Also Tier verkauft bereits smarte Anwendungen, verschiedene Geräte, die über Kameras und GPS gesteuert werden, mit einer Software per App auch gesteuert werden können. Und ja, da werden zum Beispiel wird der Nährstoffgehalt und die Bodenqualität gemessen und das Saatgut und Düngemittel dann individuell angepasst, was den Landwirten wiederum Geld spart. Also da ist sehr viel im Gange und das ist natürlich ein spannendes und auch margenträchtiges Geschäft. Gleichzeitig ein großes Stichwort, ähnlich wie bei den PKWs, ist auch bei den Traktoren das autonome Fahren, idealerweise in Zukunft auch elektrisch betriebene Traktoren, die ja umweltfreundlicher dann auch sind. Und ja, das erhöht letztendlich die Produktivität und wirkt auch dem Arbeitskräftemangel entgegen. Also gerade Tier investiert sehr viel in diesen Bereich und hat übrigens, was viele, glaube ich, gar nicht wissen, 2022 eine Mehrheitsbeteiligung an dem oberösterreichischen Batterietechnik-Pionier Kreisel Electric übernommen. Die waren immer wieder in den Schlagzeilen, weil die da sehr innovative Technologien entwickelt haben. Und wie gesagt, die hat sich Tier sozusagen geschnappt, um in Zukunft anscheinend seine Traktoren sozusagen zu elektrifizieren. Und ich habe mit einigen Fondsmanagern gesprochen, die sogar meinen, dass der Konzern durchaus ein potenziell großer Profiteur der künstlichen Intelligenz auch sein kann, weil die eben auch in diese ganzen landwirtschaftlichen Prozesse Einzug erhalten wird.
Aber Unternehmen, die großes Wachstumspotenzial haben, sind ja oft an der Börse tendenziell hoch oder teuer bewertet. Wie schaut da die Bewertung von dir aus und wie attraktiv ist die Aktie aus fundamentaler Sicht?
Naja, die Bewertung ist auf den ersten Blick einmal nicht unattraktiv. Also auf Basis der Analystenschätzungen für das laufende Jahr 2024 liegt das Kursgewinnverhältnis bei knapp über 13. In der Vergangenheit waren Werte von rund 18 oder sogar mehr gar keine Seltenheit. Man muss aber sagen, wir haben uns natürlich den, sozusagen die Konkurrenz angeschaut und im Branchenvergleich gibt es wirklich Besseres, was das betrifft, sprich Günstigeres. Also die großen Konkurrenten sind CNH Industrial. Das ist ein Konzern, zu dem die Marken New Holland und Steyr gehören, also Österreich-Bezug. Dann gibt es den Konzern Akko. Der hat die Marken Massey Ferguson und bei uns wahrscheinlich bekannter Fendt. Und last but not least gibt es dann auch einen asiatischen Anbieter aus Japan, nämlich Kubota. Und die erstgenannten, also CNH und Akko, weisen zum Vergleich ein Kursgewinnverhältnis von 8 bzw. 8,8 auf, sind also deutlich günstiger. Und sie bieten auch die doppelte bzw. Akko sogar dreimal so hohe Dividendenrendite als Deere & Company. Kubota ist ähnlich bewertet vom KGV her, aber relativ zum Buchwert des Eigenkapitals sind alle Konkurrenten wesentlich billiger. Also der teuerste Konkurrent notiert nicht einmal zum zweifachen Buchwert und bei dir liegt das Kursbuchwertverhältnis bei über 4, ich glaube es sind 4,3 derzeit. Dazu kommt eine vergleichsweise hohe Nettoverschuldung des US-Riesen. Allerdings, auf der anderen Seite muss man sagen, sind die Konkurrenten halt wesentlich kleiner. Also die machen einen Umsatz so zwischen 14 und 20 Milliarden Dollar und bei dir, wie gesagt, sind es schon 40 Milliarden. Und abgesehen davon ist dir vor allem der mit Abstand profitabelste Konzern der gesamten Branche. Also sozusagen das und die geballte Marktmacht des Branchenprimus haben eben ihren Preis auch an der Börse.
Aber du hast vorhin angesprochen, dass Mitte Februar eine Gewinnwarnung ausgesprochen wurde. Wie hat denn die Aktie darauf reagiert?
Ja, na ganz klassisch ist stark unter Druck geraten. Und das muss man sagen aus Anlegersicht, da gilt es jetzt schon aufzupassen, allein aus charttechnischen Überlegungen heraus, weil der seit circa 2020 ausgebildete Aufwärtstrend hat, also zu Redaktionsschluss, doch deutlich gewackelt, sage ich einmal. Also hier sollten interessierte Anleger schon noch eher abwarten, an der Seitenlinie stehen, bis sich sozusagen der Kurs einmal stabilisiert. Man soll ja nicht in fallende Messer greifen. Aber wie gesagt, längerfristig ist das schon eine interessante Branche und auch natürlich der Branchenführer dann umso mehr.
Das heißt, aus deiner Sicht wäre für einen langfristig orientierten Anleger die Aktie durchaus interessant?
Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, auch nicht nur die Tier-Aktie, sondern alle, das gilt für alle Konkurrenten. Ja, also aus den erwähnten Gründen, es ist grundsätzlich ein solides Geschäft, das seine eigenen Zyklen hat, auch ein bisschen unabhängig vom klassischen Konjunkturzyklus. Längerfristig gibt es Wachstumsfantasie, zum einen durch die wachsende Weltbevölkerung und den Aufholbedarf in Schwellenländern, zum anderen aber eben auch durch neue Technologien. Und hierbei können eben die Landmaschinenhersteller durchaus sogar echte Profiteure auch der künstlichen Intelligenz werden.
Und was halten die Analysten von der Aktie?
Analysten raten bei allen 4 Landmaschinenherstellern mehrheitlich zum Kauf und sehen jeweils deutlich zweistelliges Prozentpotenzial bei den Kursen. Und ganz konkret bei Deere & Co. Sind es beispielsweise zum mittleren Kursziel etwa 16% Potenzial sozusagen gegenüber dem aktuellen Kurs.
Herzlichen Dank, Hans-Jörg. Das war wirklich spannend. John Deere & Company, ein spannendes Unternehmen mit einem Produkt, das möglicherweise langfristig wirklich großes Potenzial hat. Ich für mich selbst habe jetzt auch beschlossen, dass ich mich stärker wieder mit Traktorenaktien beschäftigen werde und vielleicht eher mein Geld darin investieren werde, anstatt in einen neuen Traktor und mit meinem 50 Jahre alten Steyr weiterhin die Arbeit verrichten. Herzlichen Dank auch an Sie fürs Zuhören beim Gewinn-Podcast. Hören Sie das nächste Mal wieder rein. Mehr zu dieser Aktie gibt's auch in der aktuellen Ausgabe von Gewinn, die im März am Kiosk erhältlich ist. Herzlichen Dank.
Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.